Ja, ihr habt mich wirklich überrascht, das muss ich sagen. Als wir die Pinnwand aufgestellt haben vor ein paar Wochen und so eine Abfrage gemacht haben unter euch, was die Predigtthemen der nächsten Zeit betrifft, da habe ich ja mit vielem gerechnet, ich so mit den Klassikern, die immer kommen, ja, warum lässt Gott Leid zu zum Beispiel, oder wie möchte Gott, dass wir unsere Sexualität ausleben, irgendwie so ein heißes Eisenthema, oder was meint Gott zu Abtreibung, oder wie kann ich vergeben? Wie kann ich vergeben, wenn es mir schwerfällt, wenn jemand mir Schlimmes angetan hat? Oder wie hat sich Gott Ehe gedacht? Oder meinetwegen auch, was würde Gott zu Trump sagen oder sowas? Sowas dachte ich irgendwie, kommt da. Und dann kommt so ein ganz anderes Thema. Heiligkeit. Heiligkeit war das am meist gewünschteste Thema. Und finde ich als Pastor natürlich schön, wenn man sich dafür interessiert, aber ich war schon ein bisschen verwundert, warum da das Interesse an diesem Thema so groß ist. Auf der anderen Seite ist es auch nicht verwunderlich, weil Heiligkeit wunderschön ist. Manchmal geht es uns so, wie wir in der Einleitung gehört haben, ja, da stehen wir irgendwo auf einem großen Gipfel, wir sehen die Schönheit der Natur, die Größe auch, wir fühlen uns ganz klein im Angesicht so großer, hoher Berge oder vielleicht im Angesicht des Weltalls, wenn wir da reingucken und haben dann so ein Gefühl, da muss es mehr geben, ein Gefühl der Erhabenheit, vielleicht ein Gefühl, das wir selber auch als Heiligkeit beschreiben würden. Heiligkeit. Heiligkeit ist wunderschön. Ich bin überzeugt davon, je mehr man sich mit diesem Thema Heiligkeit beschäftigt, je mehr man das tut, desto mehr wünscht man sich das. Desto stärker wird die Sehnsucht nach Heiligkeit in uns Menschen. Und so ist mein Gebet für uns heute Morgen, dass wir uns nach dieser Heiligkeit Gottes ausstrecken. Wir steigen ein mit der Frage, was Heiligkeit überhaupt bedeutet. Was bedeutet Heiligkeit überhaupt? Was man so macht in unserer heutigen Zeit, das Erste, was man macht, oder was die meisten machen, ist bei Wikipedia schauen. Ne? Was bedeutet Heiligkeit? Und da lesen wir eine Definition, die gar nicht so schlecht ist, finde ich. Da steht, heilig ist ein religiöser Ausdruck, der eine Person, einen Gegenstand oder einen Begriff einer Sphäre des Göttlichen, Vollkommenen oder Absoluten zuordnet. Göttlich, vollkommen, absolut. Das ist was heilig ist. Göttlich, vollkommen, absolut. In anderen Wörterbüchern, im Duden und auch in dem einen oder anderen Bibellexikal wird heilig mit dem lateinischen Begriff sakral, also von dem lateinischen, das dann heilig, göttlich oder geweiht übersetzt wird, wird dann auch im Gegensatz zu profan, zu dem Weltlichen gesehen. In der Bibel beschreibt das Wort heilig ebenso Gott selbst und alles, was Gott gewidmet und geweiht oder von Gott gereinigt ist. Also Gott ist heilig. Gott geweiht, von Gott gereinigt, alles was von Gott kommt. So wurde die Stiftshütte mit dessen Geräten und die Erstgeburt und die Israeliten und einzelne Personen und ganz viele Dinge wurden Gott geweiht, wurden ausgesondert für Gott und wurden deshalb auch als heilig bezeichnet, weil sie für Gott ausgesondert sind. Also heilig steht im Zusammenhang mit dem Göttlichen, dem Reinen, dem Vollkommenen und mit Gott selbst. Weil Gott selbst sagt, ich bin heilig. An ganz vielen Stellen in der Bibel. Und dann kommt meistens auch mal die Ergänzung, darum sollt ihr auch heilig sein. Ich bin heilig, sagt Gott, darum sollt ihr auch heilig sein. Also das ist so ein kleiner Überblick über das, was heilig bedeutet. Im deutschen Sprachgebrauch haben wir das auch mal, dass wir sagen, das ist mir heilig. Vielleicht kennst du das oder sagst das selber auch manchmal. Dies und das in meinem Leben ist mir heilig und wir wollen dann zum Ausdruck bringen, dass uns das ganz wichtig ist, dass uns das ganz wertvoll ist im Leben. Subjektiv, für uns persönlich. Also darüber reden wir aber nicht heute im Gottesdienst, über das, was subjektiv heilig ist, sondern mehr über diese ursprüngliche Definition des Heiligen, dass wir sagen, das, was vollkommen ist, das, was Gott gleichkommt, das, was objektiv ist, nicht das, was subjektiv wichtig ist, sondern das, was objektiv wichtig ist, das ist das Heilige und die Heiligkeit. Das also erstmal zur Begriffsklärung. Und jetzt die Frage, ja, was hat das mit mir zu tun? Ja, warum wurde das so oft gewählt? Da kann ich ja nur raten, aber ich habe schon so eine Vermutung. Weil ich glaube, dass das Heilige in unserer Gesellschaft auch immer mehr wichtig wird. Wir haben eine Sehnsucht nach Heiligkeit. Wir haben eine Sehnsucht nach Heiligkeit in unserer Gesellschaft. Wenn man die Statistiken in Deutschland anschaut, dann sieht man etwas Überraschendes. Auf der einen Seite sieht man, dass immer mehr Leute aus der Kirche austreten. Und genau, wir sind jetzt unter 50% schon seit letztem Jahr der Kirchenzugehörigkeit. Und die Institution, Kirche und so, das wird immer weniger wichtig für die Leute. Und trotzdem würden mittlerweile etwas mehr als 30% sagen, dass sie nicht an Gott glauben. Also von den über 50%, die nicht in der Kirche sind, davon sind aber 30% immer noch übrig, die nicht an Gott glauben. Und dann gibt es noch eine breite Masse, die doch irgendwie das Spirituelle, das Übernatürliche zulässt und sucht und nicht leugnen kann, dass es da irgendwie was gibt und Interesse hat nach dem Meer des Lebens. Spirituelle Neugier, die wächst. Gibt es etwas Absolutes? Wie soll ich mein Leben leben? Welche Werte sind wichtig und warum? Wenn jetzt die Werte der Kirche nicht mehr wichtig sind für mich, vielleicht weil sich die Kirche unglaubwürdig gemacht hat durch das ein oder andere Skandal, wie soll ich denn dann leben? Was sind gute Werte, nach denen ich leben kann? Wichtige Fragen. Was ist das gute Leben? Was ist das überhaupt, das gute Leben? Also wir haben eine Sehnsucht nach etwas, nehmen das auch in unserer Gesellschaft so wahr, das über das eigene Leben hinausgeht. Oder wie Salomo, der Verfasser des Predigerbuches mal formuliert hat, der hat sich ja mit diesem Thema auseinandergesetzt, was ist der Sinn des Lebens? Und dann schreibt er darüber, wie er das versucht, in verschiedenen Orten des Lebens, wo er da Sinn sucht und dann aber immer merkt, dass das ihn nicht erfüllt. Und dann sagt er aber am Ende des Predigerbuches, die Summe aller Lehre, also das höhere Ziel des menschlichen Lebens, zu dem Ergebnis ist er selber gekommen, sagt er, das ist die Ehrfurcht vor Gott. Die Ehrfurcht vor dieser Heiligkeit. Die Bibel beschreibt, wie wir von Gott geschaffen und zu ihm hingeschaffen sind. Das sind wir als Mensch. Das ist zutiefst unsere Identität. Vielleicht sitzt du hier und du glaubst noch nicht an Gott oder für dich ist Gott eine Frage. Du hast ein Fragezeichen dahinter. Aber wenn du dir vorstellst, dass es diesen Gott gibt, dann sind wir, wenn das wirklich wahr ist, dann sind wir Menschen auf ihn hingeschaffen. Dann hat er uns mit Absicht geschaffen. Dann gibt es einen größeren Sinn, einen größeren Plan mit unserem Leben. Und ich glaube, dass von diesem zu Gott hingeschaffen her, das auch kommt, dass wir diese Sehnsucht haben nach dem Guten. Dass wir die Sehnsucht haben nach dem Perfekten. Sehnsucht haben nach dem Heiligen. Das macht sich im Alltag fest. Wir haben Sehnsucht nach der wahren Liebe. Nicht so ein Ego-Ding, nicht nach einer Liebe, die immer nur das eigene sucht oder in dem jeder der Partnerschaft sein eigenes Bestes sucht, sondern wir sehen uns nach einer Liebe, wo wir so gesehen sind, wie wir sind, wo uns Menschen so annehmen, wie wir sind, mit all unseren Fehlern, im Idealfall bedingungslos. Wo sie uns lieben aufgrund dessen, was wir sind, nicht aufgrund dessen, was der andere für Vorteile hat. Wir sehen uns nach dieser tiefen Liebe, nach heiliger Liebe. Wir haben Sehnsucht nach Wert. Nicht zu einem Wert, der auf Schönheit beruht, auf Intelligenz beruht oder Anerkennung und Erfolg. Die sind alle vergänglich, diese Dinge. Und es ist schön, diese Dinge auch zu bekommen und viele Menschen streben danach. Aber dahinter liegt diese Sehnsucht dann nach einem Wertzuspruch, nach einer Wertschöpfung, die deshalb da ist, weil es um einen selbst geht, die einen tieferen Grund hat. Wir haben Sehnsucht nach einem reinen, unvergänglichen Wert, den wir bei Gott finden können. Nach einem heiligen Wert. Wir haben die Sehnsucht danach, gut zu sein, oder? Jeder Mensch hört das gerne, dass er gut ist. Jeder Mensch rechtfertigt sich auch. Wenn man den Menschen fragt, du bist nicht gut, dann, wenn man das einem Menschen sagt, dann regt sich sofort Widerstand. Ja? Angenommen, es würde jemand zu dir sagen, du bist nicht gut, dann würdest du nicht sagen, ja stimmt, hast recht. Wahrscheinlich. Zuerst mal würdest du sagen, wie kommst du da drauf? Bist du für ein eingebildeter Schnösel? Ja, ich bin gut und ich tue was dafür, dass ich gut bin. Und so, und das wollen wir sein als Menschen. Wir wollen gut sein und als gut wahrgenommen werden. Wir haben Sehnsucht nach dem, dass wir selber irgendwie auf eine Art und Weise gut und heilig sind. Und trotzdem merken wir, dass wir, vielleicht wenn wir den Spiegel sehen, dass wir da nicht so gut sind immer. Dass wir eben diesen Hang auch haben nach Egoismus. Oder dass wir Prägungen haben aus der Vergangenheit, die wir mitschleppen. Wir leiden doch manchmal noch unter Verletzungen, unter der eigenen Härte, die daraus resultiert ist, weil wir verletzt wurden. Vielleicht in unserer Familie, vielleicht in der Schule, vielleicht weil wir Mobbing erlebt haben, vielleicht im Kampf mit unseren Geschwistern, vielleicht weil die Elternbeziehung nicht gestimmt hat oder was auch immer. Wir leiden vielleicht auch unter eigenen Charakterzügen, die nicht so sind, wie wir sie haben wollen, die wir vielleicht schon längst loswerden wollten. Wir leiden vielleicht auch unter unserer Bequemlichkeit oder weil wir gefangen sind in irgendwelchen Abhängigkeiten, in irgendwelchen Süchten oder Verhaltensweisen. Und dann sehnen wir uns doch nach Heiligkeit, oder? Ich glaube, da ist eine Sehnsucht nach Heiligkeit in unserer Gesellschaft. Im Kleinen, wenn es um das eigene Leben geht, genauso wie im Großen, wenn wir in die Welt schauen, in die Nachrichten schauen, dann sehen wir uns doch auch danach, dass die Welt besser wird, oder? Dass nicht so viel Kriege herrschen, nicht so viel Egoismus herrscht, nicht so viel der Stärkere den Schwächeren niedermacht, sondern mehr Liebe ist, mehr Zusammenhalt. Wir sehnen uns nach Heiligkeit. Was wäre das für eine Gesellschaft, die heilig leben würde? Wie wäre das denn, wenn dein Ehepartner, deine Kinder, deine Eltern heilig wären und du selbst auch, wenn du dir das vorstellst? Ich glaube, wir haben als Menschen Sehnsucht danach, Reinheit, positive Veränderung, wirklich Gutes zu leben und zu erleben. Sehnsucht nach Heiligkeit. Aber wir merken auch, das kostet was. Das kostet was. Und es gibt auch etwas Herausforderndes an Heiligkeit. Das eine ist es nämlich, Werte gut zu finden, die für alle gelten, damit sich alle auch schön lieb haben. Und das andere ist es, sich selber an diese Werte zu halten. Es kostet eine große Portion Ego, so eine Heiligkeit. Wenn du dich mit dem Heiligen konfrontierst, dann passiert nämlich was. Du merkst noch mehr, wo du selbst nicht in Ordnung bist. Johannes. Ja, einer der Apostel, der Teile der Bibel geschrieben hat, des Neuen Testamentes geschrieben hat, zum Beispiel die drei Johannesbriefe, der schreibt mal in seinem ersten Johannesbrief, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur der Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Das ist auch was ein Teil der Wahrheit, wenn wir Heiligkeit begegnen, dass wir dem Licht begegnen. Ja, so ist das, das ist das Bild, das Johannes hier gebraucht. Er sagt, die Heiligkeit ist das helle Licht, in dem es keinen Flecken gibt, das absolut rein ist. Und was passiert, wenn Licht auf Dinge fällt? Passiert etwas, dass wir ja, in einem regnerischen Abschnitt des Sommers, so wie wir es gerade erleben, das wir sehr häufig erleben. Das sehen wir in unseren Fenstern. Ja, vielleicht kennt ihr das. Es regnet und die Fenster werden tropfig und der Regen, der fällt vielleicht auch auf die Fensterbank und da spritzt dann irgendwie Dreck dagegen und dann sind die Fenster eben schmutzig. Und die sehen gar nicht mehr so die sehen gar nicht mehr so gut aus. Die sehen nur noch gut aus, wenn es dunkel ist. Ja. Aber dann reißt der Himmel auf und die Sonne kommt und scheint durch unser Fenster und das ist der Horror jeder schwäbischen Hausfrau. Ja, sie sieht, die Fenster sind dreckig. Man sieht plötzlich jedes Krümelchen Schmutz. Und je länger man hinschaut, desto schlimmer wird es. Vielleicht kennt ihr das. Je länger ihr hinschaut, desto schlimmer wird es. Man geht lieber in ein anderes Zimmer dann. Mein Trick ist, Trick Nummer 1 ist Rollläden runterlassen. Ne? Ja, dann sieht man nichts mehr. Ja, Putzen war gestern, der neue Trend ist Rollläden runterlassen. Dann sieht man nichts mehr. Aber natürlich ist es keine Lösung. Das wissen wir doch auch bei den Fenstern. Ne? Sie bleiben ja genauso dreckig. Aber das Erschreckende ist, dass wir das in unserem Leben genauso machen. Dass wir von Natur aus uns dagegen sträuben, Licht in unser Leben hineinzulassen. Weil wir merken, dass wir nicht ganz perfekt sind. Das spüren wir schon, das erleben wir tagtäglich. Und deswegen versuchen wir das zu umgehen, oft. Wir wollen nicht Licht nein leuchten lassen in unser Leben. Das ist unangenehm für uns. So sehr wir uns nach Heiligkeit und nach dem Guten sehnen, so sehr hassen wir es auch, unsere Schwachheit, unsere Fehler und unsere Schuld zuzulassen und die anzuschauen. Aber genau das passiert in der Begegnung mit dem heiligen Gott. Genau das passiert, wenn wir der Heiligkeit begegnen. Gott ist das Licht, in ihm ist keine Finsternis und je näher wir ihm kommen, desto mehr wird deutlich, wie viel Flecken wir mit uns herumtragen. Je mehr wir uns von Gottes Heiligkeit hinterfragen lassen, desto unbequemer wird es. So unbequem, dass die Begegnung der Menschen mit Gott sehr oft diesen einen Aspekt haben, dass sie Angst mit sich bringen. Dass der Mensch plötzlich Angst hat, weil er konfrontiert wird mit seiner eigenen Schwäche und der eigenen Sündhaftigkeit, der eigenen Fehlerhaftigkeit. Wir sehen es in der Bibel, Mose verdeckt sein Angesicht, weil er sich fürchtet, Gott anzuschauen, als Gott ihm im Dornbusch begegnet. Er hat Angst, mit dieser Heiligkeit konfrontiert zu sein. Oder Jesaja, der in der Begegnung mit Gott Folgendes erlebt. Und ich sah Gott auf seinem Thron sitzen. Und ein Engel rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Also begegnet da Gottes Heiligkeit. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Also er sieht Gott, er sieht die Heiligkeit und plötzlich wird die eigene Unreinheit deutlich. Weil er merkt, im Angesicht Gottes, des lebendigen Gottes, werden eigene Fehler aufgezeigt. Wir sind gut dabei, als Menschen Gott Vorwürfe zu machen, warum er das Leid zulässt und dies und das anderes. Aber wenn wir Gott wirklich begegnen, dann sehen wir, dass wir selber da auch große Anteile haben. Da sehen wir einen Gott, der absolut rein ist, der perfekt ist und das ist nicht immer angenehm. Das ist ja diese Krux an diesem objektiven Maßstab für Gut und Böse. Das Positive daran ist ja, dass wir Menschen dann nicht mehr dran rumbasteln können an diesem Gut und Böse. Und für alle gelten dieselben Maßstäbe. Das ist ja das Gute. Das kommt uns dann zugute. Die Verkehrsregeln zum Beispiel kommen uns zugute, weil sie gelten für jeden gleich. Wir wissen genau, wer schuldig ist. Wir sind selber geschützt im Straßenverkehr. Das ist ja was Gutes, dass es objektive Regeln gibt. Und dass es objektive Regeln gibt für unser menschliches Zusammenleben, ja, dass wir einander lieben zum Beispiel, ja, das Kerngebot der christlichen Liebe, das ist ja was total Tolles. Weil wenn jeder sich dran halten muss, dann ist ein tolles Zusammenleben da. Dieses einfache Gebot der Nächstenliebe. Wenn man das einfach konsequent umsetzen würde und leben würde, wie schön wäre das, für unsere Menschheit. Ganz einfaches Gebot. Und das ist das Tolle an objektiven Geboten. Aber das Negative in objektiven Geboten ist, dass ich mich selber auch dran halten muss. Und das klingt vielleicht auch beim Thema Nächstenliebe gut, aber wenn das dann bedeutet, dass ich selber vielleicht auf Vorteile verzichten muss, damit der andere, dem es vielleicht schlechter geht, der nicht so gute Lebensumstände hat, damit es dem besser geht, ja, dann kommt ein Aufschrei. Wenn ich selber dann irgendwie was geben muss, was opfern muss, aus Nächstenliebe, ja, dann finden wir das objektive Gebot der Nächstenliebe doch nicht mehr so ganz toll. In unserer Gesellschaft würde es anders aussehen, wenn das anders wäre. Also es gibt dieses Positive, das Schöne an Heiligkeit, dass wir erstreben, dass wir wollen. Jeder will eigentlich so dieses perfekte Leben. Und auf der anderen Seite wissen wir, es kostet auch was. Und die Welt sähe anders aus, wenn wir als Menschen in der Breite bereit wären, uns das etwas kosten zu lassen. Und genau dem, dieser Krux begegnen wir, wenn wir Gott begegnen. Wir wünschen uns auf der einen Seite eine Begegnung mit Gott, auf der anderen Seite wollen wir uns nicht mit ihm beschäftigen, weil wir haben Angst, was dann über uns selber rauskommt oder was wir vielleicht zu tun haben. Das ist diese Krux bei der Heiligkeit. Und das ist eben das, was bei Gott auch wirklich so ist. Du kannst Gott nicht überreden, in einem Punkt nicht heilig zu sein, damit du irgendwie einen leichteren Weg hast. Das geht nicht. Wenn du vor Gott kommst, dann wirst du immer das absolut Gute vor dir haben, das nicht nach links und nicht nach rechts weicht. Und dann kannst du nicht ihn verändern oder ihn verbessern oder nicht ihm Dinge vorschlagen, sondern dann stehst du da in seinem Licht und du weißt, das objektiv Gute ist jetzt vor mir. Wenn sich etwas ändern muss, dann bin ich das und nicht er. Die Heiligkeit Gottes ist unveränderbar und er ist souverän darin, wie er ist und wer er ist. Du kannst nichts mehr schönreden, indem du Schwächen versteckst oder verschweigst. Und das ist sehr heilsam. Das ist wirklich sehr heilsam. Weil der Anfang jeder positiven Veränderung in der Selbsterkenntnis liegt, dass es eben nicht positiv ist. Aber das tut auch weh. Und es fordert ein gewisses Maß an Demut. Interessant ist, dass Johannes sagt, dass wir miteinander verbunden sind, wenn wir in Gottes Licht leben. Und es hängt genau damit zusammen. Ja, wenn wir uns selbst in Gottes Licht sehen, dann tun wir uns natürlich schwer, dem anderen seine Fehler nachzutragen, wenn wir selber sehen, wie viele Flecken an unserem eigenen Lebensfenster sind. Und das schafft eine Verbundenheit auch zum anderen. Das schafft einen gnädigen Umgang auch mit dem anderen. Also das passiert in der Heiligkeit Gottes. Das Gute an Jesus ist, er schafft den Weg zur Heiligkeit. Er schafft den Weg zur Heiligkeit. Wenn ich diese tiefe Vergebungserfahrung hatte bei Gott, dass da einer ist, der absolut gut ist und perfekt ist und ich bin es nicht und dass er trotzdem mit mir zusammen sein will und mir vergibt und dass er das in Jesus getan hat am Kreuz, wir werden das gleich im Abendmahl feiern. Diese Vergebungserfahrung schafft in mir die Gnade mit mir selbst und mit anderen Menschen und ist gut für meinen Prozess der Heiligung. Der Prozess der Heiligkeit, der beginnt mit dem Vers 9 aus dem ersten Kapitel des Johannesbriefes. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Weil das ist das, was uns auch so viel Stolz kostet. Dass wir sagen müssen, uns muss vergeben werden von Gott. Und zwar aus reiner Gnade, ohne dass wir etwas dafür tun können. Und das ist extrem schwierig für den Stolz des Menschen. Dass wir sagen, ja, stimmt, ich bin nicht heilig. Gott, du bist heilig. Und ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Vergebung. Und doch ist das Einzige, was wirklich heilsam ist. Gott lässt sich nicht auf ein Verstecken, auf ein Ab. Es gibt ja dieses Vorurteil, wir Christen glauben einen Gott, der im Weltgericht mal so eine Waage aufbaut. Ne? Und dann hat er die guten Taten auf der einen Seite und die schlechten Taten auf den anderen. Und dann wiegt er das so ab und dann sagt, okay, da wurde zweimal mehr eine Frau über die Straße geholfen, als das irgendwie gelogen wurde und dann ist es gut, dann kommt er halt in den Himmel oder so. Das ist ja gar nicht so. Gott löst ja seinen eigenen Anspruch an Heiligkeit nicht auf, nur weil wir ein paar gute Taten haben. Heiligkeit bedeutet ja, vollkommen rein zu sein. Oder eben gar nicht. Und deswegen brauchen wir die Vergebung, nicht ein Gutreden, sondern die Vergebung. Das gibt uns auch die Garantie, dass in Ewigkeit bei Gott die Maßstäbe nicht verändert werden. Ja, stell dir mal vor, Gott würde 2, 3 Sünden erlauben in der Ewigkeit. Ja, dann beginnt die ganze Scheiße ja wieder von vorne, wie wir sie hier auf der Erde haben, oder nicht? Das muss man doch mal so deutlich sagen. Die Garantie, dass wir eine Ewigkeit haben, in der alles wirklich gut ist, die liegt darin, dass Gott unveränderlich ist und dass er sehr streng ist mit uns, mit dieser Heiligkeit. Dass er es sehr streng nimmt. Das ist was Gutes. Das bedeutet, dass die Demut von uns auch etwas Gutes ist. Dass wir sagen müssen, okay, dann brauche ich wirklich die Vergebung von Jesus am Kreuz. Ich kann mich selbst nicht retten. Ich kann das nicht. Das wäre unlogisch, das wäre ungut, wenn man das zu Ende denkt, wenn wir selbst gerecht werden könnten. Ich habe es letzten Sonntag schon gesagt, wir Christen, wir sind nicht die besseren Menschen. Wir kriegen es nicht besser hin, unbedingt. Sondern wir sind die, die wissen, wir sind auf Vergebung angewiesen. Wir brauchen diese Vergebung Gottes. Es geht nicht um das Tun bei Heiligkeit, sondern um das Sein. Also wir brauchen diese Reinigung von Gott, diese Vergebung seiner Schuld, obwohl wir Sünder sind, nicht weil wir es irgendwie uns reinwaschen können, sondern damit wir diesen perfekten Anspruch genügen können. Auch in Ewigkeit brauchen wir die Vergebung rein aus Gnade. Aber dann geht es noch weiter mit der Heiligung. Da bleibt die Heiligung nicht stehen, sondern bei der Heiligung geht es dann danach auch um Veränderung. Und dabei geht es nicht in erster Linie um Verhaltensänderung. Ich habe das ja schon mal kurz anklingen lassen. Es ist ein großes Missverständnis bezüglich des Christentums, dass es da nur um Gebote geht. Im Wesentlichen geht es beim christlichen Glauben um Wesensveränderung. Wir sollen nicht heilig tun, ja, sonst entsteht Scheinheiligkeit und Heuchlertum, das uns ja auch manchmal zu Recht nachgesagt wird. Wir sollen nicht heilig tun, sondern wir sollen heilig sein. Es geht um eine Wesensveränderung. In Epheser 4 beschreibt Paulus das mal so: Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Also die Heiligung, das Heiligsein, das Heiligwerden ist ein Prozess, der sich darauf gründet, dass wir erneuert sind. Erneuert sind durch den Heiligen Geist, Stück für Stück. Ihr könnt es das merken mit dem Satz, heilig passiert nicht eilig. Heilig ist nicht eilig. Es ist nicht so, dass man sich irgendwann mal dafür entscheidet, heilig und gut zu sein und dann ist man es für sein Leben lang. Es wäre sonst einfach. Wir könnten sagen, lebt einfach mal gut miteinander in der Welt und dann würde das funktionieren. Funktioniert seit Jahrtausenden nicht. Es geht um Wesensveränderung. Und du wirst nur in dem Maße verändert und heiliger, in dem Maße, wie du dich Gottes Gegenwart aussetzt. Das ist eine logische Folgerung aus der Definition von Heiligkeit. Ja, wenn wir sagen, heilig ist das, was Gott ist, das absolut Gute, dann ist das auch logisch, dass wenn wir uns von dem absolut Guten füllen lassen, also mit Gott Gemeinschaft haben, dass wir da verändert werden. In Römer 6, Vers 8, da beschreibt Paulus etwas über diesen Kampf der Heiligung. Ja, dass er versucht, ohne Sünde zu leben, aber es funktioniert nicht. Und da merken wir, dass Paulus dann Wahrheiten ausspricht, die über sein eigenes Vermögen hinausgehen. Wahrheiten über das, was Christus in ihm bewirkt und Gott in ihm bewirkt. Also, zum Beispiel, dass Christus der Sieger ist über die eigene Schwachheit, dass er stärker ist als die eigene Schwachheit, dass Christus unser Heiland ist, der unsere Verletzungen heil macht, selbst dann, wenn sie uns manchmal wieder einholen. Also, er spricht Wahrheit über das Leben aus. Machst du das? Welche Wahrheiten Gottes hast du in der letzten Woche über dir ausgesprochen? Überleg mal, ob es eine Wahrheit gibt, die dir einfällt, die du letzte Woche über dich und über dein Leben ausgesprochen hast. Weil wenn dir da nichts einfällt, dann hattest du noch Heiligungspotenzial in der letzten Woche, das verschwendet wurde und kannst es in der nächsten Woche wieder machen. Den Blick auf das richten, was Gott über dich ausspricht. Das ist was ganz Praktisches und ich für den das ein bisschen zu abstrakt ist, habe ich mal ein paar praktische Beispiele. Zum Beispiel warst du vielleicht in der letzten Woche dankbar. Oder du warst gestresst oder du hattest Selbstzweifel oder du warst mit Schuldgefühlen behaftet unter Stress und Druck und du warst dir selbst nicht genug. Kann ja sein, dass du solche Situationen hattest in der letzten Woche. Und auf all diese Situationen gibt es eine biblische Botschaft, eine Nachricht, die Gott dir zuspricht, die heilsam ist. Kennst du die Antworten? Hast du sie dir zugesprochen? Dass du mit dir unzufrieden warst und wenn du in der Bibel liest, dass aber Gott mit dir zufrieden ist, für das, was du bist, nicht für das, was du tust, nicht für das, wie du aussiehst, nicht für das, wie du reagierst, sogar mit deiner Sünde nimmt er dich an und vergibt dir. Und du bist genug. Das ist zum Beispiel eine Wahrheit, dass Gott dir Kraft schenken kann. Das ist eine Wahrheit, die du dir in kraftlosen Situationen zusprechen kannst. Und vieles, vieles mehr. Also es hängt damit zusammen, diese Heiligung auch mit dem, was wir über Gott wissen, was er über uns ausgesprochen hat. Dass wir die Geschenke, die Gott uns schenken will, wirklich in Anspruch nehmen können, das setzt voraus, dass wir wissen, was die Geschenke sind. Dass wir uns damit beschäftigen. Also, heilig ist nicht eilig. Heiligung ist auch nicht laut und oftmals gar nicht spektakulär, weil sie kleinschrittig ist. kleinschrittig. Oft sind es die kleinen Dinge des Lebens, die, wenn wir die verändern, große Veränderungen mit sich bringen. Solange du nach den Wahrheiten Gottes und den Wahrheiten aus seinem Wort strebst, ist Heiligung unaufhaltsam. Die entscheidende Frage ist, bist du dabei? Bist du dabei bei der Heiligung? Also ich möchte dir drei Chancen aufzeigen, auch aus der heutigen Predigt. Vielleicht hast du mit Gott noch nicht so viel am Hut und die Heiligkeit ist dir fremd und das Wort ist dir fremd und Gott selber ist dir fremd. Und dann mache ich dir Mut, dich darauf einzulassen, danach zu suchen. Für mich persönlich ist die Gottesfrage die zentrale Frage des Lebens. Weil sich alles ändert, wenn es einen Gott gibt. Das Wozu ändert sich, das Wie ändert sich, das Woher man kommt, da hat man eine andere Antwort drauf. Das Wohin man geht nach dem Tod, es ändert sich alles. Alle grundlegenden, langfristigen Dinge ändern sich. Also mache ich dir Mut, nach Gott zu suchen. Von mir aus mir auch eine Mail zu schreiben. Ich habe gerade eine Anfrage wieder bekommen, jemand hat Interesse an diesen grundlegenden Fragen, woher ich denn weiß, dass es Gott gibt und so. Und wenn noch zwei, drei Leute dazukommen, dann machen wir ja einen kleinen Kurs. Also schreibt mir gerne. Sucht nach Gott und beschäftigt euch mit der Frage, ob es Wahrheit ist, dass es ihn gibt oder nicht, weil das die zentrale Frage des Lebens ist. Das zweite ist, vielleicht hast du diese Vergebung Gottes schon erlebt, aber du lebst nicht darin. Lass dir dann diese Vergebung wieder zusprechen an den Abendmahlstischen. Wir werden gleich das feiern. Ja, das Abendmahl ist das Fest der Vergebung und da feiern wir genau das. Und lass dir das zusprechen. Bitte um Vergebung deiner Schuld und lass dir zusprechen, dass sie vergeben ist, weil Gott das verheißen hat. Und das Dritte ist, vielleicht merkst du, dass du diese Verheißungen Gottes über deinem Leben nicht regelmäßig aussprichst, dass da noch Potenzial nach oben gibt. Und dann mache ich dir Mut, dir jetzt in den Ferien vielleicht so mehr ein, zwei Stunden Zeit zu nehmen, in denen du dir überlegst, wo du dieses Wort Gottes, das in dein Leben sprechen darf, wo du das einplanst im Alltag. Damit du, wenn du aus den Ferien, aus dem Urlaub wieder zurückkommst, in den Alltag, dass du weißt, du hast da Termine. Und das sind deine 15, 20 Minuten, in denen du mit Gott redest, ein bisschen in der Bibel liest und die Wahrheiten Gottes in dein Leben hineinlässt. Also diese drei Chancen aus dieser Predigt möchte ich dir mitgeben. Und genau, kannst selber entscheiden, ob du eine dieser Chancen wahrnehmen möchtest. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich lieben dürfen, dass wir an dir sehen, was Heiligkeit bedeutet, was wirklich gut ist. Und in einer Welt, in der so viele nur an sich denken und jeder nach seinem eigenen Vorteil lebt, da ist es gut, jemanden zu haben, der das nicht tut und geprägt zu werden von dir. Und wir wünschen uns das. Und ich bete jetzt für jeden, der dich noch nicht kennt, dass du Begegnung mit ihm suchst. Bete für jeden, der gerade kämpft mit Sünde und Schuld in seinem Leben. Bete dafür, dass er wieder neu erkennt, dass du ihn frei machst. Dass er Vergebung nochmal ganz neu annehmen kann, jetzt an den Abendmahlstisch. Ich bete für diejenigen, die angefangen haben mit dir, aber dann vergessen haben, mit dir zu leben und die Heiligung in ihrem Leben zu implementieren und die Wahrheiten, die du hast über ihr Leben, über sich selber auszusprechen. Ich bete, dass du uns dabei hilfst, das immer wieder zu tun, darin zu wachsen und die Herausforderungen des Lebens so bestehen zu können. Dir zur Ehre. Segne uns. Amen. Und jetzt ist es ein leichtes für mich, zum Abendmahl überzuleiten, weil das Thema direkt etwas mit dem Abendmahl zu tun hat. Ja, wir haben es gehört, im Brot und im Saft wird uns zugesprochen, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass wir Vergebung bei Gott erfahren können. Vergebung für unser Leben, für unsere Schuld erfahren können. Und das feiern wir beim Abendmahl. Und ich mache dir Mut, einfach mit dem, was dich so beschäftigt, was in den letzten Wochen bei dir war, was dich vielleicht belastet, das einfach mitzunehmen zum Abendmahlstisch und da loszulassen, das Jesus zu sagen. Wir werden eine Zeit der Stille haben, in der jeder von euch sich überlegen kann, was das ist, was er Jesus gerne sagen möchte oder welche Wahrheit er vielleicht auch für sein Leben braucht. Und dass ihr das euch nochmal zusprecht, wenn ihr Brot und Saft nehmt. Ich lese die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11, die Verse 23 bis 26. Da lesen wir darüber, wie Jesus das erste Abendmahl eingesetzt hat. Und wir lesen da: In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Ich werde jetzt noch danken für das Abendmahl und danach werde ich schweigen. Und wir haben eine Zeit der Stille und ich werde die Stille dann nachher beenden. Aber in dieser Stille macht euch Gedanken über das Gehörte, Gedanken, ob ihr eine der drei Chancen wahrnehmen wollt für euch. Kommt mit dem, was euch belastet und bewegt vor Gott, sagt es ihm. Auch das, was euch schuldig gemacht hat in den letzten Wochen, und empfangt ganz neu die Vergebung dann im Abendmahl. Vater, ich danke dir, dass dein Leib für uns gebrochen wurde am Kreuz, dein Blut für uns vergossen wurde und dass wir dadurch Vergebung haben, dass die Schuld, die eigentlich wir hätten bezahlen müssen, du getragen und bezahlt hast, damit wir heilig sein können, absolut, vollkommen heilig sein können, weil du es für uns ermöglicht hast, freigekauft, gereinigt. Und danke, dass wir das jetzt im Abendmahl feiern und annehmen dürfen. Wieder ganz neu für uns. Deine Liebe, deine Treue, deine Vergebung. Danke für die Hoffnung, die du uns dazu sprichst. Amen. Der heilige, unfehlbare, große Gott, der segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.